ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
Wir lesen heute Abend aus dem 10. Kapitel, Text 11, bitte wiederholt. Tesham evanukampatam aham ajnana yam tamaha nasayami atma bhavasto jnana dipena Bhasvata Tesham Vivanukampatam Mahamma Jnana Yantama Nashayam Yatma Bhavasto Jnana Dipena Bhasvata. Übersetzung: Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Bezieht sich auf Krishnas Beziehung zu seinen Devotees. Erläuterung: Als Sri Chaitanya in Benares das Chanten von Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare verkündete, folgten ihm tausende von Menschen. Prakashananda Saraswati, ein sehr einflussreicher, großer Gelehrter des damaligen Benares, verspottete Sri Chaitanya und nannte ihn einen sentimentalen Schwärmer. Manchmal kritisieren Philosophen die Gottgeweihten, weil sie denken, die meisten Gottgeweihten befänden sich in der Dunkelheit der Unwissenheit und seien philosophisch naive Schwärmer. Doch diese Annahme ist falsch. Es gibt sehr große Gelehrte, die die Philosophie der Hingabe vertreten haben. Doch selbst wenn ein Gottgeweihter aus ihren Schriften oder aus dem Wissen seines spirituellen Meisters keinen Vorteil zieht, hilft ihm Krishna in seinem Herzen, vorausgesetzt, dass er sich in seinem hingebungsvollen Dienst aufrichtig bemüht. Folglich kann der aufrichtige Gottgeweihte, der im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, nicht ohne Wissen sein. Die einzige Qualifikation besteht darin, dass man hingebungsvollen Dienst im vollen Krishna-Bewusstsein verrichtet. Die modernen Philosophen denken, dass man ohne empirische Analyse kein reines Wissen haben könne. Ihnen gibt der Herr folgende Antwort: Denjenigen, die im reinen hingebungsvollen Dienst tätig sind, wird vom höchsten Gott geholfen, selbst wenn sie nicht sehr gebildet sind und über kein ausreichendes Wissen von den vedischen Prinzipien verfügen. Das ist die Aussage dieses Verses. Der Herr teilt Arjun mit, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, die höchste Wahrheit, die absolute Wahrheit, die höchste Persönlichkeit Gottes, einfach durch Spekulieren zu verstehen. Denn die höchste Wahrheit ist so groß, dass es nicht möglich ist, sie zu begreifen oder zu erreichen, indem man einfach eine mentale Anstrengung unternimmt. Der Mensch mag für Millionen von Jahren fortfahren zu spekulieren, doch wenn er nicht hingegeben ist und keine Liebe für die höchste Wahrheit besitzt, wird er niemals Krishna, die höchste Wahrheit, verstehen. Nur durch hingebungsvollen Dienst kann die höchste Wahrheit Krishna erfreut werden. Und durch seine unbegreifliche Energie wird er sich dem Herzen des reinen Gottgeweihten offenbaren. Der reine Gottgeweihte trägt Krishna immer im Herzen. Und durch die Gegenwart Krishnas, der genau wie die Sonne ist, wird die Finsternis der Unwissenheit auf der Stelle vertrieben. Dies ist die besondere Barmherzigkeit, die Krishna seinem reinen Geweihten erweist. Weil die bedingte Seele seit vielen, vielen Millionen von Geburten durch den Kontakt mit der Materie verunreinigt ist, ist ihr Herz immer vom Staub des Materialismus bedeckt. Doch jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und ununterbrochen Hare Krishna chantet, wird sehr schnell von diesem Staub befreit. und auf die Ebene reinen Wissens gehoben. Das höchste Ziel Vishnu kann nur durch diesen Mantra und durch hingebungsvollen Dienst erreicht werden. Nicht durch mentale Spekulation oder Logik. Der reine Gottgeweihte braucht sich um seine materiellen Lebensnotwendigkeiten keine Sorgen zu machen. Er braucht keine Angst zu haben, denn wenn er die Dunkelheit aus seinem Herzen entfernt, wird er vom Herrn automatisch mit allem Notwendigen versorgt, da der Herr durch den liebenden, hingebungsvollen Dienst des Gottgeweihten erfreut ist. Dies ist die Essenz der Lehren der Bhagavad Gita. Durch das Studium der Bhagavad Gita kann man eine dem höchsten Herrn völlig ergebene Seele werden und sich im rein hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Wenn der Herr einen in seine Obhut nimmt, wird man von allen materialistischen Bestrebungen vollständig frei. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Vimade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Sivashadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Um Ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in Ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Hier wird ein wichtiger Punkt eigentlich für diejenigen gemacht, die sich im Krishna-Bewusstsein beschäftigen. Es heißt hier, dass es manchmal vorkommt, dass ein Gottgeweihter nicht aus den Schriften oder selbst aus dem Wissen, das ihm sein spiritueller Meister vermittelt, seinen Vorteil ziehen kann. Er macht einfach für eine gewisse Zeit von Unwissenheit, also von der Erscheinungsweise der Unwissenheit bedeckt sein und dann sich einfach unglücklich fühlen. Hilflos praktisch. Doch wenn er weiterhin im hingebungsvollen Dienst beschäftigt bleibt, kommt plötzlich ein anderes Prinzip der Wissensvermittlung auf. Nämlich Wissen, was von innen gegeben wird. Wir alle haben auf unsere eigene Art und Weise bestimmt schon Verwirklichungen von der Überseele gemacht. Und zwar in Form von Intuitionen. Sicherlich kennt ihr das in eurem Leben, wenn ihr nicht genau wisst, ob ihr eine bestimmte Tätigkeit tun solltet oder auch nicht tun solltet. Dann gibt es eine Phase der Unsicherheit und des Zweifels und plötzlich hat man so ein unverwechselbares Gefühl, das einen besagt, mach das jetzt oder mach das eben nicht oder mach noch eine dritte Alternative, an die man gar nicht gedacht hat. Das ist so, dass Krishna sein Devoti, dass Krishna dann als die Überseele einsetzt. Nun, bei einem Devoti ist es so, dass er, wie soll ich mich ausdrücken, direkt einsetzt. Ich muss gerade unsere jüngsten Zuhörer gerade noch begrüßen. Es ist sehr schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Ich finde es fantastisch. Wir werden ziemlich kurz heute nur eine Vorlesung halten, also dass man nicht so unruhig werden muss. Und ich werde gleich eine Geschichte erzählen, die auch zum Lachen ist. Also dann hat man was davon sozusagen, auch als junger Zuhörer. Gut. Es ist wichtig, dass man kann ich das nicht vorlesen. Hier ist jetzt ein kleiner Zeit, aber als Vorlesungsgeber, der also manchmal bis zu 3 Vorlesungen am Tag hält, wird man sich nach einer gewissen Zeit sehr bewusst über seine Zuhörerschaft und fühlt sich schließlich dann verantwortlich und will ihn dienen auch. Und will einfach, dass sie das mitnehmen und sonst würde man sich nicht dahinsetzen und sagen, lass mir die Wissen, ich lese was Schönes. Also Jetzt also werden wir ganz kurz, und wenn die Geschichte kommt, werde ich euch kurz erinnern, werde ich sagen, jetzt kommt die Geschichte, dass ihr es auch mitkriegt, und dann geht es dann schon wieder. So, aber bis dahin wäre es natürlich gut, wenn ihr so konzentriert wie kleine Yogis seid. So, okay. Diese Stimme der Überseele ist also für jeden wohl präsent oder schon gemacht worden. Die Schriften geben uns ein hochinteressantes Beispiel hierfür. Und zwar sprechen sie davon, wie Krishna gleichzeitig in allen alle Seelen begleiten kann und in allen Herzen gegenwärtig ist. Sie geben das Beispiel von der Sonne, die sich in einer unendlichen Vielzahl von Töpfen reflektiert. Wenn man jetzt auf die Töpfe schaut, denkt man, hier ist die Sonne, und schaut man dahin, aha, da ist auch die Sonne, da ist auch die Sonne. Also, ich sagte Töpfe, aber dieser Vergleich ist nicht ganz richtig. Tonkrüge, das findet man oft in Indien wieder. Aber in Wirklichkeit ist es immer nur die eine ungeteilte und unteilbare Sonne. So ist auch Krishna überall gegenwärtig, in deinem Herzen, wie im Herzen des ganz gewöhnlichen Menschen, der vielleicht spirituell gesehen völlig unerfahren und uninformiert ist. Krishna ist gegenwärtig und erfüllt dort die Wünsche. Wir haben darüber vor einiger Zeit gelectured. Wenn ihr euch mal eine einfache Bewegung anschaut, wie diese Handbewegung. Für uns, jetzt rein äußerlich gesehen, ist das eine ganz einfache Angelegenheit. Aber wisst ihr, dass für ein komplexer Vorgang nötig ist, damit die Hand von hier 50 cm höher kommt? Dann kommt es zuerst einmal zu einer Willensbildung, die zu einem Aktionspotenzial im Gehirn geführt wird, also wie nennt es die Wissenschaft, und von da dann über ein komplexes Neuronennetzwerk, in diese feinsten Nervenzellen, von denen es Billiarden gibt, zu dem Zentrum, was für die Motorik, also die Bewegung letztendlich im Körper verantwortlich ist, geleitet wird. Dann wird das durch Nerven wird ein interessanter Impuls gesetzt an bestimmte Muskelzellen, und schließlich dann arbeiten Billionen von kleinsten Zellen zusammen, damit der Arm also eine wenig eine Bewegung machen kann, die so unanspruchsvoll wie ist. So, stellt euch das gleich mal vor bei einem Pianospieler, der also in der Sekunde vielleicht mehrere Handbewegungen und Fingerbewegungen machen muss, was da für eine Koordination nötig ist in dem Nervensystem. Und stellt euch die zweite Frage, macht ihr bewusst das? Sagt ihr dem Neuron XY 3 Billiardstel links außen das ist so direkt sehr unwissend, wie ich das hier sage, aber wenn wir da irgendwie, wenn wir die jetzt voneinander unterscheiden, sagt ihm jetzt, also jetzt bist du dran, Junge, und schlag mich jetzt. Nein, da ist eine so komplexe und hochkomplizierte Maschinerie nötig, dass wir darauf schließen müssen, dass eine höhere Intelligenz als die eigene die programmiert hat, beziehungsweise beaufsichtigt, dass sie funktioniert. Das ist die Überseele, die Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Mayadhyak Shena Prakriti, diese Natur, die materielle Natur, und was ich eben beschrieben habe, war ein sehr materieller Vorgang, ist unter meiner Aufsicht aktiv. So, der Devotee, der dies einmal versteht, dass er selbst für eine Handbewegung oder das wohlige Wälzen in seinem Schlafsack von der linken auf die rechte Seite im Grunde genommen ein hochkompliziertes Mechanismus von dem abhängig ist, welcher von der Überseele beaufsichtigt wird, der wird frei von der Vorstellung, der Handelnde in dieser Welt zu sein, sondern weiß, dass er lediglich einen Wunsch äußern kann, der dann von der Überseele erfüllt wird oder vielleicht auch nicht erfüllt wird, je nachdem, ob es sein karmisches Verdienst zulässt. Es sind viele komplizierte philosophische Punkte, da ich jetzt mal ganz einfach sagen, du kannst nur einen Wunsch in Gang setzen, einen Wunsch hegen. Was dann passiert, ist ein Ablauf, der nicht unter deiner Kontrolle steht, sondern unter der Kontrolle der höchsten Persönlichkeit Gottes. Deswegen wünsch dir das Richtige. In der Sutra-Form, in der Codex-Form. So, ich möchte jetzt über diesen Wunsch sprechen im Krishna-Bewusstsein, sich das Richtige zu wünschen. Natürlich wollen wir uns theoretisch alle, die wir uns mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigen, wir wünschen uns sowas wie einfach mit Krishna verbunden zu sein. Es gibt jedoch nur eine Sache im Leben eines Devotees, die ihn immer wieder trennen kann von Krishna. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen. Man kann eigentlich nur mit Krishna verbunden sein, wenn man mit seinen Devotees verbunden ist. Krishna sagt das in der im Adi Purana. Er sagt, jemand, der sagt, er ist mein Devotee, ist nicht mein Devotee. Nur jemand, der sagt, er ist der Devotee, meines Devotee, er ist mein Devotee. So sagt er das. So, ich möchte euch gerne hierzu eine sehr illustrierende Geschichte erzählen, die mein Leben persönlich sehr verändert hat und mir ein wirkliches Verständnis gegeben hat. Und ich möchte unsere Kinder, also die Kinder, wie heißt du nochmal? Heinz, nicht? Was? Lorenz, genau. Und du? Luise. Gut, Loris und Luise. Jetzt gibt's die Geschichte, die gute Nachtgeschichte. Jetzt einfach volle Konzentration und voll dran teilgenommen. So, einmal saß Rupa Goswami unter einem Baum und meditierte. Und er sah in seiner Meditation, wie ein ganz bestimmtes transzendentales Spiel Krishnas. Und zwar wollte Srimati Radharani eine hohe Frucht an einem Baum pflücken. Und um hochzukommen, baten die Gopis so etwas wie einen menschlichen Turm zu bauen, zu bilden. Sie kletterten aufeinander und Srimati Radharani kletterte dann auf den Rücken der höchsten Gopi und streckte sich. Nun, ungesehen für sie, im Laubwerk versteckt, war Krishna und drückte den Ast so runter. Verstehst du, Loris? Gut. So dass Srimati Radharani die Frucht kriegen konnte. Doch just als er sie diese Frucht hatte, ließ Krishna den Ast nach oben schnellen. So dass Srimati Radharani an der Frucht, die fest verbunden war mit dem Ast, sie hielt daran fest und wurde auch in die Höhe gezogen. Und dann, und das war von Krishna natürlich absichtlich, Krishna machte sich dann sichtbar, also das heißt, er rettete ein bisschen nach unten und rettete dann Srimati Radharani vom Runterfallen, also nahmen sie auf die zwei, lachten sie beide hochrevidiert. So, als Rupa Goswami das in der Meditation sah, fing er schallend an zu lachen. Und lachte. Und lachte. Was er jedoch nicht sah, dass just in diesem Augenblick ein Vaishnava, das heißt ein Geweihter, vorbeiging, der einen gebeugten Rücken hatte. Der hatte irgendeine Haltungsschwäche, einen orthopädischen Fehler hatte er. Und der Vaishnava, weil er nicht wusste, Worüber Rupa Goswami jetzt lachte, er wusste ja nicht, dass er in der Meditation dies Lila sagt, dachte Rupa Goswami, hätte sich über sein deformiertes Äußeres, sein gebeugtes Äußeres amüsiert und deswegen ihn ausgelacht. Missverständlich. Aber der Vaishnava war gekränkt. Und so ist es. So, Rupa Goswami wollte wieder in diese Meditation eintauchen, aber ganz gleich, was er tat, es gelang ihm nicht. Er blieb sozusagen davor wie wie jemand, der nicht reingelassen wird in ein Haus zum Beispiel. So, los, muss ich nochmal konzentrieren. Das ist wieder so ungefähr auf dem. Wir müssen ein bisschen mehr sich konzentrieren, also positiv. So, er war dann sehr. Rupa Goswami kam also nicht mehr rein in die Meditation. Er konnte sich nicht mehr an Krishna erinnern. Und ihn bedrückte das. Und so fragte er seinen älteren Bruder Sanatan, was los wäre. Und Sanatan sagte ihm, du wirst wahrscheinlich einen Gottgeweihten gekränkt haben. Das ist mir also sehr fern, so etwas zu tun. Ich weiß um die schrecklichen oder die verheerenden Auswirkungen von Vaishnava-Apparat und ich habe auch überhaupt keine Gewalt. Ich hätte also über kein Gebot, auch nur im Schatten eines Gräuels. Nur sagt der Sanatan Goswami, das ist typisch. Man kann keinen Geschmack am Krishna-Bewusstsein kriegen, wenn man Vaishnava-Apparat hat. Wir gehen gegen Vaishnava-Schmack, Vaishnava-Schmack und gleich der Niedrige. Da sagt er, wie soll ich aber rausfinden, wen ich da gekämpft habe unter Umständen. Ganz einfach sagt der Sanatan Goswami, du schmeißt ein Festessen. Du lädst ein zu einem großen Festival, wo du Prasadam servierst. Und wenn es irgendein Vaishnava gibt, der nicht kommt, dann weißt du, dass der derjenige, welcher ist, gegen den du bist. So, Rupa Goswami machte das in seiner Not. Es kamen alle Vaishnava der Umgebung zusammen und dann kosteten die Poesie Rupa Goswami, das war nach Hause genannt, als poetische Vorlesung. Rupa Goswami machte das auch, dass er gerade Werk vorlas. Und danach gab es ein festes Mal. Nur diese eine Weichen, aber mit dem orthopädischen Fehler, war nicht da. Kam aber nicht drauf und ging dann zu den Vaishnava und sagte, bei dieser Vaishnava habe ich irgendwie mich irgendeines Verdienst schuldig gemacht. Nein, überhaupt nicht, sagte der Devotee. Weil er kein Devotee war. Ein bisschen später sagte er wieder, ich habe da eine Frage. Ist es nicht so, dass wenn man auf der transzendentalen Ebene verankert ist, dass man keine Unterschiede macht, was das Aussehen betrifft, sieht man da nicht mit gleicher Sicht. Aber ist der Rupa Goswami. Du hast das missverstanden, sagte Rupa Goswami. Ich habe nicht gelacht, weil du ein deformiertes ich habe nicht über dein Äußeres gelacht, sondern einfach. Das war einfach zu komisch, das Lila von Radha und Krishna. Krishna hat einfach den Ast hochschnellen lassen und hat ihnen alles erklärt. Er hat ihn erschienen, das habe ich jetzt nicht falsch ausgedrückt, er hat ihn nicht über einen einfach angedeutet, dass er ein Lila von Krishna und über einen komischen Krishna gelacht hatte. Und der Vaishnava war dann sehr betroffen, dass er auch nur gedacht hatte, dass Rupa Goswami dieses Vergehen gemacht hatte. Anyways, der Punkt, auf den es hier drauf ankommt, ist, Wenn schon Rupa Goswami aufgrund eines unbeabsichtigten Beleidigung oder Kränkung, sagen wir mal dazu, einen Unterbruch hatte, eine Unterbrechung erfuhr in seinem spirituellen Leben, dann kann es auch sehr leicht bei uns vorkommen, die wir auf einer Stufe des spirituellen Lebens sind, die noch lange nicht auf der also die Ebene von Rupa Goswami erreicht hat, dass wir eine Unterbrechung erfahren in unserem spirituellen Leben. Oder sagen wir mal, in unserem Wohlgeschmack über im Krishna-Bewusstsein. Deswegen sagt Vrindavan Das Thakur, wenn es euch, O Vaishnavas, wenn es euch ein Anliegen ist, tatsächlich in der Meditation über Krishna vertieft zu sein oder im Krishna-Bewusstsein vertieft zu sein, vermeidet das Vergehen der Kränkung von Vaishnavas. Unser Krishna-Bewusstsein wird sehr oft mit einer Pflanze, einem Pflänzchen verglichen, was kultiviert werden muss, sodass es letztendlich Zuflucht bei Krishna erreicht und wir unsere ewige Beziehung zu ihm wissen, dadurch, dass wir von der Samvit-Energie, der Wissenskraft des Herrn erleuchtet werden, über ewige Beziehung. So, wenn dieses Pflänzchen in der Anfangsphase ist und auch später, kann es sehr leicht von Ziegen angeknabbert werden. Was jedoch noch schwieriger ist, wenn ein Elefant reinkommt in den Garten, und dort herumwühlt, stell dir mal vor, eine kleine Pflanze und ein Elefant trampelt drauf. Keine Chance mehr für die Pflanze da. So müssen wir uns auch im spirituellen Leben hüten vor Vaishnava. Was das positiv für uns bedeutet ist, dass wir es lernen müssen, mit Devotis zusammenzuarbeiten. Dabei werden wir manchmal auf eine Probe gestellt, weil wir mit den Naturen der anderen Devotis einfach konfrontiert werden, die ganz anders sind vielleicht als unsere eigene Natur. Wenn wir aber eine bewusste Bemühung anstellen, um über diese andersartigen Naturen hinwegzuschauen und einfach uns bemühen, mit ihnen zusammen Krishna zufriedenzustellen, dann können wir sehr schnell Fortschritte machen. Wenn wir jedoch dazu kommen, aufgrund anderer Naturen vielleicht uns dahin reisen zu lassen, Kränkungen auszusprechen oder zu denken, dann wird Krishna einfach nicht für uns zufrieden sein und uns von innen her nicht die nötige Inspiration geben, die wir brauchen, um Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Für das Praktizieren von Krishna-Bewusstsein ist die Gemeinschaft von Devotees und die Inspiration, die daraus kommt, einfach unerlässlich. In dieser Gemeinschaft geschieht etwas, was man bestenfalls als metaphysisch bezeichnen könnte. Es ist so, dass manche denken, wenn in den Schriften die Gemeinschaft von Gott geleitet wird, gepriesen wird, dass damit einfach dieser eine Aspekt nur gemeint ist, nämlich das Hören von Devotees. Nicht? Man hört von Devotees und dadurch hat man einen Profit, das Informationen, die verbal ausgetauscht werden. Das ist sicherlich wichtig und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt der Gemeinschaft mit den Devotees. Aber es gibt noch ganz andere Aspekte, die sehr wichtig sind. Besonders wenn man mit großen Devotees Gemeinschaft hat, so passiert etwas, dass man von ihrer inneren Verwirklichung im Krishna-Bewusstsein auch in eine gewisse Weise ja inspiriert und angeworfen wird, also in Gang gesetzt wird. Das Beispiel, was Bhakti Vinod Thakur sieht und was sehr nice, also ihr habt es vielleicht schon mal gehört, das Beispiel von einer Sita, wenn man die Melodie-Seite anklingt, vibrieren auch die Resonanzseiten mit. Kennst du das, Christian, die Sita-Instrument? Es gibt 6 Melodie-Seiten. Und darunter sind so ganz feine, dünne Seiten, die man als Resonanzseiten bezeichnen. Wenn die Melodie jetzt in einer bestimmten, also die Melodie-Seite in einer bestimmten Frequenz klingt, dann schwingt auch die Resonanzseite in der gleichen Frequenz mit. So dass man, wenn man diesen Klang macht, dann kommt so eine feine Erwiderung von der Resonanzseite in der Sita zum Tragen. So ist es auch mit der Gemeinschaft mit Devotees. Wenn man mit Devotees Gemeinschaft hat, fängt plötzlich jenseits der Information, die man verbal empfängt durch die Worte der Devotees, im eigenen Herzen an, etwas aktiviert zu werden. Und zwar die spirituellen Eigenschaften, die auf der die für die bedingte Seele, die Jiva Bhuta, bedeckt sind. Seht mal, wir alle sind ja ewige spirituelle Seelen von Krishna, also Teile von Krishna, und haben deswegen die gleichen Eigenschaften wie Krishna auch. In uns befindet sich, was zu trinken willst du? Komm her, Lorenz, kriegst du von mir was. Bitte, kannst den ganzen Becher mitnehmen, setz dich in Ruhe hin und trink was. So, dann, wir sind ja alle Teile Krishnas, Teile von Krishnas transzendentalen Körper. Nicht alles für die Züge, was abgeht. Wir haben auch Glückseligkeit und wir sind auch Ewigkeit. Das ist die Konstitution von Krishnas transzendentalen Körper, wie ich das vorstelle, Glückseligkeit, Wissen und Ewigkeit. Und das ist auch die Konstitution der spirituellen Seele. Diese Eigenschaften sind jedoch bedeckt im materiellen Leben. Zugedeckt. Wenn wir jetzt jedoch Gemeinschaft pflegen mit Gottgeweihten, so werden diese Eigenschaften in uns zum Resonieren gebracht, zum Erklingen gebracht. Ähnlich wie eben die Sympathetic Strings, die Saiten in einer Sita, die Resonanzseiten in einer Sita zum Resonieren, zum Erschwingen gebracht werden, wenn die entsprechende Frequenz da ist in der Melodieseite. Ohne die Gemeinschaft mit Gottgeweihten kann das alleinige Lesen aus den Schriften einem nicht vollkommenes Krishna-Bewusstsein vermitteln. Denn dieser Resonanzaspekt ist einfach total wichtig. Deswegen heißt es in den Schriften, dass niemand ohne Gottgeweihte die spirituelle Welt erreicht hätte in der Vergangenheit. Wir erfahren im Brihad Bhagavatamrita eine sehr bewegende Geschichte von einem Devotee namens Gopakumar, der als Kuhhirtenjunge am Fuß des Govardhanhügels lebt und dann eines Tages einen Heiligen beobachtet, der völlig in Ekstase versunken den heiligen Namen chantet. Und der Heilige rief ihn wohl auf, jedenfalls nach ein paar Monaten ruft er ihn. Und Gopakumar kommt. Der Heilige sagt ihm, er will ihm Einweihung geben in das Chanten eines Mantras. Und heißt ihm,
vorher ein Bad zu nehmen in der Yamuna. Guck mal, macht das, kommt heraus. Und der, dieser große Devoti, der heißt nicht Raga Sindhu, sondern Dhyana Sindhu. Der Ozean ist wichtig. Ruft ihn zu sich, gibt ihm das Mantra, aber als er es gerade erklären will, in der Hälfte der Erklärung, wird er von ekstatischen Emotionen überwältigt und verliert sein äußeres Bewusstsein. Kann nicht mehr weitersprechen. Guck mal, wartet geduldig, bis der äußere Bewusstsein zurückkommt, aber er ist so bewegt noch immer von der Erfahrung, die er gemacht hat, dass er einfach aufsteht und weitergeht. Und ihn gar nicht mehr sieht, den Gokuma. Und der Gokuma chantet jetzt also dieses Mantra und kommt sehr weit durch das Chanten des Mantras. Also wirklich sehr, sehr weit. Es wird beschrieben, wie er letztendlich sogar seinen materiellen Körper zurücklässt und auf die höheren Planeten, die Sterne, die, wo er alle Heiligen trifft, eine ganz mystische Geschichte, weil erzählt wird, wie diese Seele, die Gop Kumar, höher und höher geht, weil er immer mehr das Bewusstsein immer mehr reinigt. Nicht genauso wie leichte Dinge höher schweben. Also sagen wir mal, im Wasser tut ja ein Stoff hin, das ist nicht so schwer wie das Wasser, es geht an die Oberfläche. So verfeinert sich Gop Kumars Bewusstsein mehr und mehr. Und er erreicht immer höhere Bewusstseinsebenen im Universum, bis er schließlich Brahmas höchsten Planeten erreicht und sich dort mit Lord Brahma in der Beschäftigung, in der Verehrung von Vishnu beschäftigt. Anyway, es ist eine sehr lange Geschichte. Er muss jedoch schließlich und letztendlich kehrt er nochmal nach Vrindavan zurück, um dort seinen spirituellen Meister, den Dhyana Sindhu, zu treffen, der ihm dann die volle Erklärung über das Wissen vermittelt, was er noch wissen muss. Und es wird beschrieben, dass dieses Zusammentreffen von Srimati Radharani persönlich organisiert wurde, die einfach es arrangierte, dass der Devoti Gop Kumar die Gemeinschaft hatte mit diesem großen Seele. Und in dieser Gemeinschaft diesen Effekt, von dem wir eben sprachen, erfahren durfte. So ist es also ganz wichtig für einen Menschen, Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen. Denn erst in der Gemeinschaft von Devotees kann er diesen, sagen Sie mal, hatte eben metaphysischen Aspekt, ich will lieber sagen, diesen ganz und gar spirituellen Aspekt erfahren, dass nämlich in ihm die spirituellen Anteile, die ja da sind als ewige Seele, belebt werden. Und er somit ein spirituelles Leben erst richtig ausführen kann. Wir haben hier diesen wunderbaren Weimar-Tempel und wir hoffen, dass mehr und mehr die Freunde und die Devotees, die außerhalb leben, sich daran beteiligen an den Aktivitäten dieses Tempels und einfach Verantwortung übernehmen im spirituellen Leben und auch in der Verbreitung des Lebens. Dabei werden sie erfahren, dass sie in der Gemeinschaft von Devotees einfach diese großen spirituellen Wesen erfahren. Doch! Man muss sich bei der ganzen Angelegenheit, bei dieser Sache hüten, vor dem, was ich eben herausgestellt habe, nämlich dieses Apparat, diese Vergehen oder Kränkungen, die man gegenüber Devotees machen kann, welche also diesen ganzen Vorgang, der eben besprochen wurde, unterbrechen können. Das spirituelle Leben ist ein ganz, ganz großes Mysterium. Das ist etwas, was, wenn es einmal angefangen wurde auch über ein Leben hinaus weiter fortgesetzt wird. Es ist eine Wissenschaft, die es zu lernen gibt. Ich habe da eine, noch zum Schluss möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, weil es eben sehr, wir haben heute eine kleine Zuhörerschaft von Devotees, die ich dann vor, ja, also zu erklären und zu analysieren mit Hilfe von diesen Weichen, diesen sehr tiefgreifenden Weichnamer-Geschichten. Auch eine Geschichte, die über Weichnamer-Gemeinschaft geht. Da gab es, das ist in Vrindavan, da war ein Ashram, wo ein Weichnamer lebte namens Adatta, soweit ich mich erinnern kann, ja, der sehr weit fortgeschritten war im Krishna-Bewusstsein. Nun, da lebten verschiedene Leute im Ashram und einer davon war ein ziemlich abenteuerlicher junger Mensch. Und der sagte eines Tages zu Adatta, weißt du, dieses Ashram-Leben, dieses spirituelle Leben, ist einfach zu fein für mich. Nur zum Sagen, kommt wieder eine Geschichte. Auch Luise, jetzt kommt eine Geschichte, die ist wirklich gut. Und so. Die waren da, der lebte da einfach und irgendwann zog ihn seine rastlose Natur außerhalb des Ashrams. Und Adatta sagte, mach nicht, du bist aber nicht genug geläutert und du wirst unter Umständen verlieren, was du bekommen hast. Aber der wollte das unbedingt und er ging eines Tages. Dann wurde er gesehen, mal am Govardhanberg, mal an der Yamuna, bald war mit so merkwürdigen Frauen liiert und man sah, dass er so ein bisschen sinnlich schaute. Also mit dem Prinzip hier war das auch nicht mehr so einfach, das sah man und da rutschte ihm das manchmal ein unliebsamer Bruch so ins Leben hinein. Und bald wurde er nicht mehr in den Darin gesehen, verließ er den Darin. So, Adatta hatte davon gehört und war sehr, sehr berührt dadurch. Und eines Tages ging er gerade über den wunderschönen Hof des Ashrams vorbei, diese schönen schattigen Bäume, als da ein Monkey, ein Affe war, den du anschaute, sprang plötzlich in einem riesigen Sack vor seine Lotusfüße kam und lang ausgestreckt da lag und weinte und weinte und weinte. Und da sagte, da bist du ja, Ramdas. Ich habe so lange auf dich gewartet. Dieser Devoti, von dem ich gesprochen hatte, der so Schwierigkeiten hatte mit seiner sinnlichen Natur, der zu Fall gekommen war mit und lauteren Sohn, der hieß Ramdas. So Adatta begrüßt ihn. Da bist du ja, Ramdas. Und er rief sofort ein, der Boden, der sollte eine Tulsi-Halskrankette bringen. Und dann tütelte er es den kleinen Affen um den, band er das den kleinen Affen um und sagte, guckte ihn an und sagte, zu der, wenn das Lied gesungen wurde, weiß nicht, ob sie auch selber mal dabei gesungen hat, aber das Einleitungslied war da. Eines Morgens war er nicht mehr da. War nicht da. Der Data, was ist da? Ich kann nicht sagen, ohne Data. Er wusste das so, der ganze Ashram. Den Rahmen das zu suchen, den Affen. Und schließlich riefen die Boten vom Dach herunter. Ihr wisst, in Indien gibt es auf den Ashram, die sind so gebaut, überhaupt die Häuser sind so gebaut, dass sie keine solchen Niederdächer haben, die sind flach, dann kann man hochklettern und sich dann dort auf dem Dach aufhalten und besonders schön ist das abends und kühl ist, da ist dann so wieder den Moskito-Pegel drüber und dann kann man da seine eigenen Gedanken nachgehen, nachdem da das einfach überlegen und einfach so wohlfühlen und auch schlafen. Und Ja. Sagten ihm die Begrüße, komm schnell, aber sag ich so, dass er überhaupt nicht da bin. Der noch lag auf dem Rücken und schnaufte. Und als er Adater sah, rollte er sich nieder und weinte wieder und berührte die Lotusfüße und gab seine Affenverfahren und starb. Hier sah man also jemanden, der mit dem Vorweg des größeren Lebens begonnen hatte, aufgrund einer Schwäche dann, also in dem Fall unkontrollierte Dinge, zu Fall gekommen war, aber das, was er erreicht hatte, doch weiter fortsetzte, war nicht verloren. Ne habi kramanashastri, dass er, der auf diesem göttlichen Pfad des Krishna-Bewusstseins auch nur anfängliche Schritte unternimmt, wird das, was er erlangt hat, niemals wieder verlieren, sondern mit Sicherheit dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Das ist wunderbar. Prabhupada hatte auch mal, gab es auch mal so etwas in Prabhupadas Leben. Da kam jeden Morgen aus dem Tempel, also jeden Morgen verließ Prabhupada den Los Angeles Tempel, um einen Morgenspaziergang zu unternehmen. Und da kam denn morgens immer eine Katze und die strich so um die Füße von Prabhupada herum, miaute und fühlte sich ganz aufgehoben und persönlich angesprochen. Und Prabhupada duldete das immer, nahm sie seinen Fuß so wie so ein Schaufelbatter oder so Palettenheber und trug die Katze dann so aus dem Wege, die dann immer so begeistert dahin. Und hatte so sehr viel Gemeinschaft mit Srila Prabhupada. Und dann dann war es so, dass eines Tages die Katze nicht mehr gesehen wurde zuerst, aber dann sah man ihren Leichnam auf der Straße, da war ein Auto drüber gefahren über den Body. So, den Devotis fiel einfach auf, dass diese Katze so eine große Zuhänglichkeit oder Anhänglichkeit an Srila Prabhupada hatte und sie fragten denn, wer war denn die Katze? Prabhupada wollte darüber nicht in der Öffentlichkeit sprechen, dass als ihn dann sein persönlicher Diener gefragt hat, sagte er, die Katze war ein Schüler. Vom letzten Leben sehr gefallen hat es nicht verpasst geworden. Und es ist es. Ich weiß nicht, ob es vom letzten Leben war. Also, Prabhupada sagte einfach nur, es sei ein Schüler gewesen, der gefallen war und nochmal eine Geburt und etwas sehr Schreckliches wohl getan hatte. Also ein wirklichen großer Rutscher in das Pool der menschlichen Schwächen genommen hatte. Und der nochmal jetzt gekommen sei, um die Mercy zu holen, die Mercy aus der Mercy-Zeit. So weitermachte. Ihr seht also, was ich illustrieren möchte, ist, dass in dieser Gemeinschaft mit Devotees, es geht ja nicht nur um Information und eine Anhaftung an die Information, sondern es geht um etwas viel Tieferes, etwas viel Feineres, was es mit diesem Beispiel der Resonanzleiten zuletzt ja auszudrücken. Spirituelles Leben hat viel tiefere Schichten und Ebenen als einfach nur der Informationsaustausch. Wir sind nicht einfach nur ein Informationszentrum sozusagen, sondern ein Tempel, wo die feinsten Ebenen der spirituellen Seele oder die tiefsten Ebenen angesprochen werden. Nämlich, dass wir eigentlich ewige Diener für Krishna sind. Und Krishna sind und Bewohner der spirituellen Atmosphäre. Im materiellen Leben haben wir das so vergessen und haben uns durch ein falsches Ego unglücklicherweise so stark mit einer illusionären Rolle identifiziert, dass wir ganz und gar darin vertieft sind und ganz und gar darin spirituell verkrüppeln. Doch wenn wir mit dem spirituellen Leben anfangen, erfahren Sie eine Erfrischung der Seele auf allen Ebenen, was letztendlich dadurch zu erklären ist, dass unsere spirituellen Eigenschaften, der Glückseligkeit und des Wissens einfach anwachsen in der Gemeinschaft von Devotees und unserem Devotional Service und dem hingegenvollen Dienst, den wir ausführen. Sehr wichtig, dass ein Devotee das diese Dimension nicht aus den Augen verliert, um immer richtig auf der richtigen Ebene verankert zu sein. Sehr wichtig. Gut, ich bin hier an ein Ende gekommen. Ich habe heute einfach mal über ein paar noch andere Themen gesprochen als in den Seminaren. Ich hoffe, dass sie nicht zu abstrakt für euch waren, sondern dass ihr damit was anfangen konntet. Und einfach achtsamer seid in der Gemeinschaft mit den Devotees und auch vielleicht mehr bestrebt, in einer solchen Weise Gemeinschaft zu pflegen, dass man tatsächlich eine Zunahme des Krishna-Bewusstseins erfährt und einfach nicht und einfach Fehler vermeidet, die sich doch unbewusst immer wieder einschleichen, weil man die Devotees vielleicht als materielle Sicht sieht. Mit ganz kleinen Augen und einfach eine oberflächliche Betrachtung. Habt ihr dazu irgendwelche Fragen? Wie könnt ihr sehen? Ja, in dieser Geschichte habe ich nichts über diesen Vaishnava gehört, der sich, also dieser orthopädische Vaishnava oder mit dem orthopädischen Fehler. Es ist schon so, dass ein Devotee Ehre und Schmach mit gleichen Augen betrachtet. Und er nimmt das überhaupt nicht wahr. Mein Devotee kann das nicht sehen. Es wird bei Ambarish Maharaj erklärt. Ambarish Maharaj hatte unglaubliches Gefühl, der hatte eine lange Fastperiode eingelegt, die er zu einem bestimmten Zeitpunkt brechen musste. Genau zu dem Tag, wo er die Fast brechen wollte und auch im gleichen Augenblick kam der mystische Yogi Ambarish, Durvasha bei ihm vorbei. Und Ambarish begrüßte ihn sehr erfreut und sagte, er würde ihm gerne das zu essen anbieten, aber der Yogi sagte, er müsse vorher nochmal ein Bad nehmen. Und so wartete er, Ambarish. Aber die Zeit, wo er das Fasten unterbrechen musste, nach also genauen astrologischen Gegebenheiten, verstrich einfach. Oder dachte jetzt, wie kann ich die Fasten unterbrechen, ohne jetzt vor meinem Gast zu essen, weil es unhöflich ist. Und die Brahmanas, die er befragte, wussten es endlich. Die sagten, trink Wasser. Mit Wasser unterbricht man die Fasten. Aber man kann auch sagen, man isst nicht. Man trinkt ja nicht. Das tat er dann. Und Durvasha kam dann. Und das Erste, was er sagte, ist, wann hast du vor mir das zu dir genommen? Weißt du denn nicht die Regeln der ganz gewöhnlichen Gastfreundschaft? Und dann zog er ein Haar raus. Warf das auf den Boden und sprach ein Mantra und das Haar entflammte und ein riesiger Mond kam raus und stürzte sich auf Ambarish. Da aber Ambarish unter dem Schutz Krishna stand, erschien plötzlich die persönliche Waffe des Herrn, der Feuer bereitet und der Gebot breitet wird, musste jetzt seine Furie auf irgendwas loslassen und ging dann auf den Durvasha los, der ihn geschleudert hatte. Das ist, was passiert, wenn man ein Vergehen gegen Gottgeweihte unternimmt. Es schleudert, kommt immer auf einen selber zurück. Ne? Letztendlich. So, es wird ihm beschrieben, dass Durvasha das ganze Weltall eilte mit seiner mystischen Kraft, aber dem Sudarshan Chakra nicht umgehen konnte. Und sich schließlich vor die Lotusfüße von Ambarish warf und sagte, verzeihe, ich verbrenne von den Auswirkungen meines Vergehens. Was hast du mit dem Vergehen gemacht? Der Du hast doch kein Vergehen gemacht. Ich habe ein Vergehen gemacht. Ich habe Wasser getrunken. Ich habe das Bodhi genommen. Der Vaishnava sieht also niemals an die Bodhi nicht, dass er geschenkt worden ist. Sondern kann hinter allen Dingen, die geschehen, die einen jungen Krishna verstehen. Also dieser, die Bodhi, ja, also die das war dann nicht so fortgeschritten, muss wohl sein, sonst hätte er was anderes gewesen. In der Geschichte geht es hauptsächlich darum, dass man sich eben hütet, dass vielleicht auf welcher Stufe man ist, andere zu finden. Und das passiert manchmal. Das sind die Bodhis, die beiden Kinder, ne? Wollen wir gesehen. Das ist alles der Älter, oder die Luise, du bist ein Stückchen älter, oder? Ein Jahr oder so? 2 Jahre. Gut, habt ihr noch irgendwelche Punkte? Macht das jetzt aus strategischen Gründen, ja, damit sie nicht bleiben muss. Aber da ist keine. Ja, dann heißt es, in dem Fall solltest du den Vaishnava dienen, wenn sie die Entschuldigung nicht richtig annehmen. Das kommt erst davor, dass die Bodhi entschuldigt sich und sie tut es. Manchmal vielleicht auch gar nicht so leid, weil du weißt, aber ich muss das jetzt reinigen, sonst kann ich nicht richtig lesen. Ja, ich immer abgelehnt kann lesen. Und das kostet auch nicht mehr. Nicht, oder irgendwie. So, du machst also das Selbststück, und dann vielleicht kommt es voll, musst du ihn gewohnt am Dienst erreichen. Und zwar nicht so ein prahlerischen Wirkantlich, wie einer wie mit der ausgestattet Dienst, und die macht das ja weh, sondern du musst es richtig beweisen, dass du ihn vielleicht willst. Und dann wird er dann die Barmherzig Weichmeier seine Einfachigkeit geben. Bitte, 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 erwähnen. Ist gut, ne? Also man merkt sofort, dass es richtig ist, ne? Wenn man hört. Worte ohne Taten sind. Worte ohne Taten sind was? Nicht so gut. Das war das Ende. Nicht ausreichend. Um Gottes Willen, jetzt kriegt jeder die Angst vor Vaishnava ab. Im Grunde genommen, ja, yes, aber es stimmt da. Das müssen wir einfach lernen, ein bisschen vorsichtiger miteinander umzugehen. Ich wurde auf diesen Punkt auf eine seltsame Weise aufmerksam gemacht. Und zwar rief ich eines Tages, ich musste den Auftritt in Moskau planen, also jetzt nicht das Ganze, sondern den Teil, wo Boy George auftritt, und hatte deswegen öfters mit Boy George am Telefon gesprochen und auch mit einem Devote namens Jayadev, aber nicht unserem Berliner Jayadev, sondern in England, der in einer ziemlich bekannten Band hier gespielt hatte und jetzt ein Psychotherapeut ist, ein Therapeut. Also so sein Haushälter zu tun zu. Ich sagte ihm, ich fahre jetzt nach Serbien und stehe vor, zu über die Reinkarnation dort. und sagte er mir, soll ich dir mal was sagen? Ich bin Reinkarnationstherapeut und stellte sich heraus, dass der auch Sitzungen macht, wo manchmal bis zu 400 Leute in Universitäten hat, mit denen er sozusagen über das Thema spricht. Und er sagte, er sei auf eine ganz besondere, und dann erzählte er mir, muss ich euch auch noch schnell erzählen, weißt du was? Ich bin davon überzeugt, dass meine Tochter heute in einer DSM-Zeit ist. Das ist für auch. Ich bin hier. Da ist er jetzt halt verbunden erzählt, aber er sagt, von der Welt und der ist vielleicht also von der Lage. Wenn du sagen würdest, dass deine Tochter eine Straßenfehlerin in Marokko war, für sieben Geburten, dann würde ich vielleicht an dir zu glauben. Nein, sagte er, das ist ja gerade das. Jetzt hör zu. Und dann hat er auf meine Kosten, Telefonkosten, mir das alles erklärt. Er hat jedes Jahr, also jede Woche, die Tochter so ein Leben zurückgeführt. In einem so trance-ähnlichen Jahr. Und auf. Und dann hatte die Tochter einmal Französisch gesprochen, hat nie Französisch Lehrern gehabt. Habe ich schon ein bisschen interessiert und habe das aufgenommen und das war auch so, also dann hatte die Tochter, da hatte er gesagt, sieben Geburten zurück, wo bist du jetzt? Und hatte sie gesagt, in Englisch, I am in Schönbrunn. Noch schöne Brunnen, da dort und hat sie Deutsch gesagt. Ja. Was machst du? Ich bin Musiker. Bist du gut? Ich bin die Beste. Bist du der Beste? Der Beste in der Welt. Dann hat er gesagt, gut, nun machen wir mal auf. Vielleicht ist die ersten Schreiber, jetzt schreibt man eine Unterschrift. Sie weiß noch so über den Eindruck und schreibt in Wolfgang Amadei Mozart. Und dachte, nun habe ich schon gelaufen, dass die heißt Amadeus. Und ging mit dieser, aber ließ es mal so bleiben und anyway, er war nicht mehr interessiert an dem Experiment, er dachte, dass es irgendwie war, ich hatte noch was zu lesen über Mozart und so, was weiß ich, irgendwas unterbewusst ist oder was auch immer. Wenn man das im Bereich des Geistes betrifft, kann man uns mehr gesetzt. Und da war irgendwas, dass die Tochter da immer darauf beharrte, wie wäre dieser Mozart gewesen. Und schließlich war er verleitet und ging in eine Biografie, in eine Dings rein, eine Library und las da die Biografie und kam irgendwie über die Unterschrift und da stand auch Wolfgang Amadei. Der hat immer mit DI und nicht mit Deus unterzeichnet. Und das hat ihn doch sehr schwer zu denken gegeben. Und er hat die Tochter eben nicht nachgegeben und dann hat er gesagt zu ihr, okay, lass uns mal jetzt ein Video anschauen. Da war damals im Kino, das ihr bestimmt auch von der Kino Anzeige, wenn man mal Kinos vorbei ist, geht, da war dieser Film Wolfgang Amadeus Mozart, war vor Jahren. Und er zeigte dann das Video, und da gab es diese eine Szene in dem Video, da sitzt er so, der Mozart, und spielt jetzt vor dem Hof und dem Kaiser, und dem Josef, Piano und kommt so in Fahrt und bei der Szene ist es dann so, das fällt er vom Schemel runter und kommt Maria Antoinette, also aus England, die dahin, die ist ein bisschen jung, die ist natürlich ganz begeistert und nimmt ihn so hoch und gibt ihm einen Süßen und also ein Küsschen und fragt ihn, willst du mich heiraten? Er war ganz, ist dann schnell rot geworden. Also so geht die Szene im Film. Aber die Tochter sagte ihr, nein, so war das nicht. Das war auf dem Korridor und erzählte dem Vater, weißt du nicht, ich habe es dir doch erzählt. Und es stimmte, vorher, vor dem Film, irgendwann mal vor ein paar Tagen, hatte sie gesagt, dass er da als Mozart gespielt hatte auf so einem schlüpfrigen Korridor in Schloss Schönbrunn. Und dann sei er da hingesegelt, gefallen in voller Fahrt. Und da wäre Maria Antoinette auch da gewesen. Und da hätte sie ihn so hochgenommen und ihm die Wiesen gegeben. Und also, das ganze Szenario hätte sich da gespielt. Und jetzt war er so interessiert, der Jaldich, dass er das jetzt nachlas in der Autobiografie. Und da war halt diese Version mit dem schlüpfrigen Korridor, also dem glatten Korridor, gegeben worden von Mozart. Und so ging das weiter und weiter. Und Jaldich sagt, wirklich, ich kann das auch nicht mehr hören, dass jeder sagt, er sei ein Pfarrer und Töchterchen gewesen und so. Diese Sachen, diese Gerichte mit den Reinkarnationen beschäftigt. Aber ich bin völlig davon überzeugt. Und dann sagte er folgendes, weißt du, dann habe ich dir ja noch ein Leben zurückgebracht, hinter diesem Motor. Wo bist du jetzt? Ach, das ist sehr heiß hier. Und wie, er sah, dass sie immer machte. Da riecht irgendwas auf, da riecht so nach schlechten Abführungskanäle oder wie nennt man das so, offene Kanalisation. Und war dann jedenfalls, stellte sich dann so heraus, dass sie sich erinnern konnte an eine Szene, wo sie im Tempel sind, in was für ein Tempel geschrieben wird. Ja, das hat irgendwie das Ende und sagte sie den Namen Vivaschwan. Plötzlich. Vivaschwan. Und jeder, der sich auskennt, ein bisschen mit Devata-Verehrung, ich weiß nicht, Vivaschwan verehrt sich die künstlerische Exzellenz. Ja. Habe ich schon gewundert. Und was ist denn jetzt so? Ach, da trötet jemand so laut in mein Ohr rein. Da hat wohl jemand mit dem Muschelhorn geblasen. Ich habe das mal sehr entnervend, damit er nicht so dicht da besteht. Und das Interessante ist jetzt, dass und das riechte die ganze auf und dann wurde diese Session unterbrochen, weil die einfach zu agitiert war. Also kam da raus. Und das Interessante ist, dass Mozart bis zum, er hat ja mit 6 Jahren schon angefangen, Sachen niederzuschreiben und zu komponieren, aber bis zu irgendeinem Alter, ich habe jetzt vergessen, wann, das hatten wir mal im Gymnasium gelernt, 18. Lebensjahr oder irgend sowas, niemals Bläser verwandt hat in seiner Musik. Bläser, weißt du, diese und also ich will jetzt nicht sagen, dass Jaldichs Tochter Mozart gewesen ist. Ich bin da auch sehr, sehr zurückhaltend. Glaubst mir das? Aber ich sage vielleicht, ist sie auch Mozart gewesen? Außerdem ist es ja egal. Also für mich jedenfalls, für mein Leben in Krishna-Bewusstsein. Was mir aber klar wurde damals, also der ist ja ein ernstzunehmender Devote. Das ist nicht so ein, so eine, dass es ein Wasser hat in seinem Geist. Nicht also so ein lustiges Element, sondern der ist schon ernst nimmt, was mir sehr klar ist, dass jeder von uns eine unendliche, eine Geschichte hinter sich hat. Wer du wohl warst in deinem letzten Leben? Oder was Sri Kantasena, so eine individuelle Persönlichkeit, wohl gewesen ist im letzten Leben. Also wenn man sich das mal überlegt, und ein Leben noch davor. Und wer Sven wohl war vor 3 Leben? Also wenn man sich das mal, wenn man sich das mal überlegt, irgendwas wärst du schon gewesen sein. Und auch der kleine Piefke da, der Lorenz, ne? Den jetzt das Leben mal wieder zu viel wird in der schwierigen Abendstunde. Das muss man sich mal überlegen. Wir sind durchgestreift. Wir sind alles, wir sind so alt wie Methusalem und älter. die Seele. Nicht? Und deswegen ist eigentlich, wenn man das versteht, kriegt man so ein bisschen wie eine Achtung von Menschen. Und hütet sich davor, so ein bisschen, hütet sich davor, das alles so oberflächlich zu lesen, zu sehen, das Leben. Wir sind Durchgangsreisende. Und jemand, der jetzt mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommt, ist eine ganz besonders große Seele. Auch wenn der noch ein paar kleine, also Macken, hätte ich gesagt, oder so ein paar kleine Schönheitsfehler vielleicht aufweist in seinem. Man muss sich das immer vergegenwärtigen, wenn man mit dem Bodhi zusammen ist. Krishna erklärt das ja in der Bhagavad Gita, der nach vielen Geburten und Tode zu wirklicher Erkenntnis kommt. Bahunam Jamanam Ante Jnanavang Man Papatmante. Der nach vielen Weise geht, nach vielen Geburten der Erkenntnissammlung, dann kommt er zu mir und versteht, dass ich alles bin. Also da sind die Bodhi schon besondere Seelen. Und selbst solche, wo man sagt, oh ja, das ist auch hier ein Durchgangsreisender im Krishna-Bewusstsein, gibt es ja auch. Der kommt kurz dazu und dann erahnt man das schon so mit dem statistischen Blick, naja, das ist ein Durchgangsreisender. Wer nach vielen Geburten und Toten tatsächlich in Wissen gründet, ergibt sich mir, da er weiß, dass ich die Ursache aller Ursachen und dass ich alles bin. Solch eine große Seele ist sehr selten. Also wenn man das versteht, einfach mal ein bisschen auf der spirituellen Ebene sieht, dann kriegt man Respekt vor Menschen und sieht das Leben auch ganz anders. Habe ich jetzt eigentlich deine Frage eigentlich beantwortet? Ich weiß nicht mehr, was die war, die Frage. War in all dem, Wort Wald, war der Baum enthalten, der zu deiner Fragestellung nahm. Gut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir an ein natürliches Ende gekommen. War deine Hand noch oben? Achso, ja. Ja. Oh ja. Jeder von uns spricht auch eine andere Sprache zum Beispiel. Wusstet ihr, das war ein Riesenproblem, als Leonid Brezhnev nach Nixon besuchte. Wenn immer, wie hieß der Leonid? Ihr habt doch Russisch gemerkt. Leonid? Ja, das klingt. Ja, das ist ja ganz einfach. Leonid besonders der Russisch. Leonid Brezhnev. Als er kam und er fand was ganz besonders toll bei Nixon, da hat er so gemacht. Das macht man in Russland, wenn man was gut findet. Aber in Amerika ist die einzige Zeit, wo man diese Geste macht, wenn ein Boxer jemanden die Kinnhaken gegeben hat und der zu Boden gefallen ist, dann macht der Boxer so, was er sagt, du bist jetzt also ausgezehrt, du bist jetzt am Boden. Versteht ihr? Und der nächste, was will dieser arrogante Russe hier bloß mir sagen? Weißt du, weil er da, verstehst du, so war das so. Ja, war eine andere Sprache. Oder, es wird auch gesagt, habe ich jetzt neulich gehört, in Lateinamerika gab es eine Touristenbranche, wo der Besitzer an der Veranda ein doppeltes Gitter anbringen musste. Warum? Weil es immer wieder vorkam, dass ein Lateinamerika auf einen Europäer traf, von Tourist. Und bei dem Lateinamerikaner ist es so, der fühlt sich nur wohl in einer Gesprächsnähe von so. So dick. 46 bis 50 cm. Und der Europäer braucht aber, um sich wohlzufühlen in einem Gespräch, mindestens die Armlänge, besser noch so viel dazu. Dann ist es so richtig. Kennt ihr das, wenn man sich so hinsetzt mit jemandem, man muss so die richtige Distanz jetzt herstellen, um warm zu werden. Also richtig, also. Aber wenn es zu nah ist, dann ist es nicht richtig. Nicht? So, Die Lateinamerikaner kamen also auf die Europäer zu und auf die Nordamerikaner und wollten sprechen. Und die gingen so nach einfach ganz normaler Austausch und der ging so zurück dann, weil es ihm zu dicht war, zuerst unbewusst und dann mir schließlich, und der andere rückte immer auf, um die richtige Gesprächsdistanz herzustellen, sodass man ja was sprechen konnte. Man muss sich doch irgendwie zwischenmenschlich verstehen können. Nicht? Und so kam es also vor, dass es jetzt nicht gelogen, dass immer wieder Leute von der Veranda runterfielen, also nordische. Und vielleicht dachten der, das ist ein Schwuler, der hier mit mir reden will. Der will einfach, schließlich greift er mir noch unter, also in die privaten Teile rein, nicht? Also das ist wohl die letzte Konsequenz von diesem Gespräch. So dachte er, wobei der sich gar nicht gedacht hat, der unschuldige Siedler. So, wir sprechen alle verschiedene Sprachen und da können wir schon Missverständnisse entstehen. Deswegen ist es eine sehr wichtige Sache, wenn man einen Austausch mit den Bodhis macht, dass man lernt, sie zu hören. Die wenigsten von uns können das. Und die Bodhis zuhören und zu sehen, was ist denn dessen Situation? Was ist denn dessen Situation? Wo befindet er sich denn gerade? Und dann kann er eigentlich erst eine Kommunikation stattfinden, ein Austausch stattfinden, wenn man den anderen nicht seine Sache und seine Erwartungen aufstößt und seine Befindlichkeit, sondern sich überlegt, wie nimmt er mich denn wahr oder wie muss er mich denn wahrnehmen? Und dann kann man auch erst Missverständnis auf den Weg gehen. Aber es ist ganz vertieft, wenn man nicht dieses einfühlsame Wesen mit sich bringt, dann wird es immer zwischen unterschiedlichen Menschen Missverständnis im Leben. Oh, da gibt es immer Geschichte, viele, viele Beispiele davon. Ich glaube, ich weiß, wenn wir das Thema von, also ich weiß, wenn wir von Darsteller von der Gemeinde. Erst unter befreiten Willen, oder sagen wir mal, erst wenn man auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins miteinander umgeht, auf der spirituellen Ebene, dann vergehen diese materiellen Unterschiede, die ja da sind, oder zumindest werden die nicht mehr schwierig. Dann kann man auch sehr leicht den anderen tolerieren. Deswegen sagte Prabhupada einfach, sagte einmal, wir sind die Vereinten Nationen, aber sehr stolz darauf, dass die Tempel, die verschiedensten Devoten von den verschiedensten kulturellen Hintergründen zusammenleben können. Wir sehen aber auch, wenn wir ein bisschen kritisch sind, dass es manchmal Schwierigkeiten auch gibt. Zum Beispiel haben wir uns unterschieden unterhalten, es besteht zum Teil schon ein Unterschied zwischen der westdeutschen und der ostdeutschen Mentalität, einfach weil der Unterschied ist der Gegebenheiten politisch und gesellschaftlich vorhanden waren, wo die Menschen dann unterschiedlich auch geformt. Aber wenn man auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins miteinander Gemeinschaft pflegt, dann verdienen diese Unterscheidungen. Aber wenn die Krishna-bewusste Ebene nicht so stark entwickelt ist, dann kommen die doch, fallen die einfach ein bisschen auf. Gut, ich glaube, dann sind wir an ein natürliches Ende gekommen. So, vielen Dank, Luise, dass du so gut zugehört hast. Herzlichen Glückwunsch.